So, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ich mal wieder da sein kann, in dieser etwas verdünnten, kann sagen Atmosphäre, aber Bestuhlung. Ja, bei uns zu Hause, wir waren nicht gestern, bis letzten Sonntag durften wir zusammensitzen, mit Maske, und ihr sitzt ohne Maske und auseinander. Nun, also, kann man sich überlegen, was ist besser. Also, so sieht es jedenfalls besser aus, in meinen Augen. Ich möchte heute Morgen sprechen über das Thema der Triumph Gottes nach Kolosser 2, Vers 15 oder 13 bis 15. Ich bitte um Entschuldigung, es wird heute ein paar Minuten länger dauern. Ich verspreche Ihnen aber etwas, was es nicht langweilig wird. Das mache ich nicht sonst, aber heute bin ich überzeugt, es wird Ihnen nicht so langweilig. Der Text ist da schon gelesen worden. Ich möchte ihn nicht noch einmal lesen. Er hat die Handschrift ausgetilgt, die gegen uns war. Er hat sie ins Kreuz genagelt. Und dann hat er die Fürstentümer und Gewalten ausgezogen, hat sie öffentlich zur Schau gestellt und hat dadurch einen Triumph über sie gefeiert. Der Triumph Gottes. Ich habe mich immer wieder gefragt, nun bin ich schon im Thema, wie hat das Gott gemacht, über seine Feinde einen großen Triumph zu feiern und sie alle zu entmachten? Natürlich wissen wir alle, dass Jesus durch seinen Tod für uns die Erlösung geschaffen und oder geschafft hat und dass er uns dadurch von der Sünde, dem Tod und Satan befreit und losgekauft hat. Aber wie war das nun im Einzelnen? Wie hat Gott, der Vater, das gemacht? Und vor allem, wie kam Jesus aus dem Totenreich wieder heraus? Und das aufzuzeigen ist der Sinn und das Anliegen dieser Ausarbeitung. Der erste Triumph. Mit der Übergabe des Lösegeldes, das war die Seele Jesu natürlich, hat Gott die ganze Schöpfung aus der Hand Satans zurückgekauft. Mit der Übergabe des Lösegeldes gehörte die Schöpfung wieder dem lebendigen Gott. Das ist der erste große Triumph. Seele Jesu als Lösegeld gegeben und dadurch Rückkauf der ganzen Schöpfung. Wie kam es dazu? Am Beginn des göttlichen Schöpfungswerkes hat Gott der Vater durch seinen Sohn Jesus Christus, da steht in Kolosser 2, 16 als ein Vers weiter, zunächst die Himmel geschaffen und danach die Engel, das ganze Heer des Himmels, nachzulesen, Psalm 33, Vers 6. Aber zuvor hat der Sohn noch etwas anderes gemacht. Er hat einen Zeitplan aufgestellt, indem er die Äonen oder die Zeitalter machte, Hebräer 1, Vers 2, auch wenn in unserer Übersetzung Welten steht, das ist falsch, er hat die Äonen geschaffen, er hat einen Zeitplan gemacht. Gott war sich seiner Schöpfungstat voll bewusst, er hat da nicht gemogelt oder gespielt. Vom ersten Werdewort des Sohnes, der den Namen das Wort Gottes trägt, Offenbarung 19, 13, und in der Öffnung des Johannesevangeliums, wo nur ganz kurz das Wort genannt wird, das im Anfang bei Gott war, bis zur endgültigen Heimholung und Heimbringung durch denselben. Ja, da so lange oder in dieser ganzen Zeit war sich Gott seiner Schöpfungstat bewusst. Er wusste, was er dem Sohn auftrug und was der Sohn gemacht hat. Zu diesen Engeln und Engelfürsten gehörte auch der oberste aller himmlischen Wesen, der Heilel ben Shachar, das ist der hebräische Ausdruck, der Glanzstern, das ist der deutsche Ausdruck, oder Sohn der Morgenröte, heißt er auch, der Luzifer, das ist die lateinische Übersetzung, oder der Phosphorus, das ist die griechische. Das wissen wir aus Hesekiel 28, Vers 11 und den folgenden Versen, wo der König von Tyrus als Modell auf den später gefallenen Glanzstern oder Luzifer dargestellt wird. An jenem ersten Schöpfungsmorgen, als der Sohn die Schöpfung ins Dasein rief, da bestellte er den Luzifer oder den Satanas, können wir auch sagen, den ungefallenen Satanas, zum Verwalter und Fürsten dieses nunmehr geschaffenen Kosmos. Oder des noch besser, des zu schaffenden Kosmos. Also unserer Welt oder unseres Weltalls. Das ging so weit, dass er, dieser Glanzstern, sogar den Schöpfungsplan siegeln durfte oder modern ausgedrückt unterschreiben durfte, wie ein Generalbevollmächtigter. Das lesen wir in Hesekiel 28, Vers 12, einem Vers, den ich noch nie richtig übersetzt zu Gesicht bekommen habe. Dort steht nach der nicht revidierten Elberfelder Wiedergabe von Satan, sage ich mal, dem Ungefallenen, der du das Bild der Vollendung warst, voll Weisheit und vollkommen an Schönheit. Da können wir uns gar nicht viel drunter vorstellen, da ist ein Mix aus anderen Versen, aus Jesaja 14 und diesem Hesekiel 28. Richtig lautet dieser Text folgendermaßen, Wort für Wort übersetzt. So sprach der Herr Yahweh, du siegelnd den Plan, mehr nicht. Voll Weisheit und vollkommener Schönheit. Da können wir auch übersetzen, du warst siegelnd den Plan. Und das, den Plan und dieses voll Weisheit und Schönheit beziehe ich auf den Plan und nicht auf diesen Glanzstern, von dem es auch einmal so etwas gibt, als das geschrieben steht in der Schrift. Der Schöpfungsplan Gottes war etwas Gewaltiges und Herrliches und am Schluss ein vollkommenes Werk. Das dahinterstehende Wort Tochnit, also Plan, finden wir noch einmal, und zwar in Hesekiel 43, Vers 10. Und dort steht, das kann jeder nachlesen, in der Fußnote, richtig übersetzt heißt es Plan oder Bauplan. Das ist auch nochmals die Bestätigung. Satan hat also, um es zu wiederholen, den Schöpfungsplan siegeln oder unterschreiben dürfen und war der Generalbevollmächtigte über diesen Schöpfungsplan. Nach unserem Neuen Testament irgendwo steht sogar, er ist der Gott dieses Zeitlaufes und damit auch über diese Schöpfung. Alles das wurde dem Generalbevollmächtigten, dem späteren Satanas, übergeben. Und das beweist auch Lukas 4,6. Dort heißt es, und der Teufel sprach zu ihm, zu Jesus, ich will dir alle diese Gewalt und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben worden. Also bestätigt das Neue Testament das. Und wem irgend ich will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten willst, so sollen sie alle dein sein. Darauf ist natürlich Jesus, der Schöpfer, nicht hereingefallen. Dem Satan war der Kosmos übergeben, er durfte ihn sogar noch nach seiner Rebellion, die kennen wir auch von unseren Vorträgen unserer Brüder, durfte er sie behalten. Auch das muss eine Klausel dieses Vertrages gewesen sein, dass er sie behalten durfte. Aber auch für den Rückkauf hat Gott vorgesorgt. Als es noch keine Finsternis und noch keinen Tod gab, muss Gott schon eine Vereinbarung mit jedem Glanzstern gemacht haben, die die Rückgabe des Kosmos beinhaltete. Dass der Sohn der Preis dafür war, muss auf irgendeine Weise vereinbart worden sein. Gott hat ihm dazu sogar einen Schwur abverlangt. Und jetzt denke ich an Artemul, der diesen Vers, der jetzt kommt, Prediger 10, Vers 11, so wunderbar ausgelegt hat. Wenn die Schlange beißt, ehe die Beschwörung da ist, so hat der Beschwörer keinen Nutzen. Gott hat sich das Recht, den Kosmos zurückzukaufen, durch einen Schwur bestätigen lassen. Natürlich um den Preis des Sohnes, der Seele des Sohnes, das war der Rückkaufspreis. Und Gott wusste in seiner großen Weisheit, dass er diesen Vers einmal, diesen Schwur einmal auf den Rückkauf der Schöpfung anwenden wird. Und zu dieser Vereinbarung zwischen Gott und Satan muss auch die Vereinbarung gehört haben, dass eine Seele, die sündigt, sterben muss. Das heißt, die sündige Seele gehört dem Tod und dem Satan. Der Tod ist der Sündelohn, so steht in Römer
6, Vers 23. Und dann stirbt der Sohn. Dann stirbt der Sohn. Und Gott übt sein Rückkaufrecht aus. Die Schöpfung gehört jetzt ihm. Der Rückkaufspreis ist die Seele Jesu. Es geht um die Seele des Sohnes. Wir können den Wert der Seele Jesu nicht ermessen. Sie ist tragfähig genug, um alle, aber auch wirklich alle Schuld und Sünde zu tragen. Sie war ein Kaufpreis, der ausreichte, um alles zurückzukaufen. Auch alle Seelen, die je in die Hand Satans geraten waren. Ihr Wert, der Wert der Seele Jesu, ist viel, viel größer als der ganze Kosmos. Bedenken wir auch, dass eine Seele des Menschen, unsere Seele, eines Menschen wert ist als der ganze Kosmos. In Matthäus 16, Vers 26 lesen wir: Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewöhne, aber seine Seele einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? Nur die Seele Jesu kann zurückkaufen. Der Mensch ist dazu nicht in der Lage. Das können wir im Psalm 49 in den Versen 7 bis 9 lesen. Und dann kommt noch Vers 15 dazu. Dort steht: Keineswegs vermag jemand seinen Bruder loszukaufen. Im ganzen Psalm 49 kommt das Wort Erlösen nicht vor, nur loskaufen. Und auch wenn in der Übersetzung Erlösen steht, das kann man ja auch ein bisschen synonym benutzen, aber für mich ist das immer wichtig, um was es nun wirklich geht. Es kann niemand seinen Bruder loskaufen. Nicht kann er Gott sein Lösegeld geben, denn kostbar ist der Loskauf ihrer Seele. Und er muss davon abstehen auf ewig, dass er fortlebe, immer da und die Grube nicht sehe. Und dann Vers 15. Gott aber wird meine Seele loskaufen von der Gewalt des Totenreiches, denn er wird mich aufnehmen. Gott muss den Rückkauf, ich habe es mehrfach gesagt, der Schöpfung mit der Seele seines Sohnes bezahlen. Und Gott, der Vater, übergibt dem Satan nach dem Tod seines Sohnes an jenem 14. Nisan, jetzt können Sie mit mir streiten, ob es Jahr 32 oder ein anderes ist, bei mir steht da 32 drin, wenn ich das so sehe. Jesus stirbt am 14. Nisan, ungefähr 32 nach Christus gegen Abend. Vermutlich übergibt der Vater nimmt die Seele, das Schuldopfer Jesu in seine Hand und nicht der Satan. Aber vermutlich übergibt Gott, der Vater, dann die Seele des Sohnes als Lösegeld erst kurz vor Anbruch des 15. Nisan, also vor dem Passafest. Mit der Übergabe ist der neue Bund in meinem Blute eingeweiht. Abendmahl, kommt nachher dran. Und jetzt kommt noch etwas Interessantes. Und nachdem die Seele Jesu an den Satanas übergeben war, stirbt der Schächer. Erst jetzt. Er ist der letzte Glaubende des alten Bundes und der erste zurechtgebracht im neuen Bund. Denn Jesus sagt zu ihm: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber da muss vorher die Seele Jesu als Lösegeld übergeben worden sein, sonst wäre er wie alle alttestamentlichen Menschen ins Totenreich hinabgegangen. Der Kosmos ist zurückgekauft an jenem 14. Nisan, dem Tag vor dem Passa im Jahre, ich meine, es wäre so gewesen, 32 nach Christus. Nun, wer kommt da zum zweiten Triumph? Jesus ist gestorben, Römer 6, Vers 10. Und Jesus ist für unsere Sünde gestorben, natürlich Römer 6, Vers 10. Und Jesus ist gestorben zur Abschaffung der Sünde. Hebräer 9, Vers 26. Die Sünde ist das große Thema Gottes und der ganzen Heiligen Schrift. Doch wie kam es überhaupt zur Sünde? Genau gesagt, zur Sünde in unserer Welt, in unserem Kosmos. Und da gibt uns die Schrift eine deutliche Antwort. Satan verführte in der Gestalt der Schlange das erste Menschenpaar im Garten in Eden zur Sünde. Adam und Eva sündigten, unsere Voreltern. Der Sündenfall war geschehen, 1. Mose 3. Und nun heißt es in Römer 5, Vers 12, dass durch einen Menschen, Adam und seine Frau, die müssen dazu zählen, dass durch einen Menschen die Sünde in die Welt, in den Kosmos gekommen ist und dass durch die Sünde der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist. Das ist eine gewaltige, nicht revidierbare Aussage. Durch Adams Übertretung ist die Sünde in den Kosmos gekommen. Der ganze Kosmos ist heute sündenverseucht. Aber war nicht schon vorher eine Sünde im Kosmos? Da hat doch Satan eine Rebellion gemacht. Da lesen wir in 1. Johannes 3, Vers 8, dass der Teufel von Anfang an sündigte. Und im Alten Testament wird diese Sache im Bild des Königs von Tyros voraus dargestellt. In Hesekiel 28, Vers 16 heißt es, durch die Größe deines Handels wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Aber diese Sünde reichte für die Bibel nicht aus, um die umfassende Sündentat eines Adam zu erreichen. Warum? Jesus sagt es selbst, ich habe es auch schon erwähnt. Eine Seele ist mehr wert, eine menschliche Seele ist mehr wert als der ganze Kosmos, auch die Seele Adams. Satan dagegen hat keine Seele, ein Engel hat keine Seele. Er hat zwar die Verwaltertätigkeit gegenüber dem Kosmos inne, aber seine Sünde blieb auf ihm, seine Finsternismächte und sein Wirkungskreis ist beschränkt. In Matthäus 16, 26 heißt es, denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewöhne, aber seine Seele einbüße? Ich habe das schon einmal gesagt. Und eine Seele, die sündigt, die muss sterben, steht auch in Hesekiel 18, Vers 20. Danach durchdringt sie die Sünde, den ganzen Körper, ganz wichtig. Unser Körper ist Sünden durchdrungen, Römer 7, Vers 20. Und deshalb muss die Seele ein Schuldopfer stellen, aber sie kann es nicht stellen und deshalb muss die Seele Jesu das Schuldopfer stellen für die Sünde. Die Folge der Sünde war für die Menschheit katastrophal. Jetzt herrscht der Tod über sie. Sobald ein Mensch gestorben ist, wird die Seele dem Tod übergeben und sie geht hinab ins Totenreich. Und dort ist der Tod und er weidet sie wie die Schafe. Psalm 49 habe ich schon mehrfach zitiert im Psalm. In Vers 19 von Psalm 49 heißt es, ob auch der Mensch seine Seele segnete in seinem Leben, so wird sie doch kommen zum Geschlecht seiner Väter. Auch unsere Seele, wenn es nicht Jesus gehört, geht hinab ins Totenreich zum Geschlecht seiner Väter. Und das gilt für alle Menschen. Aber das ist noch nicht alles. Die Macht des Todes hat jetzt Satan, Hebräer 2, Vers 14. Aber Jesus hat durch seinen Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat, und das ist der Teufel, Hebräer 2, Vers 14. Doch nun ist die große, große Frage, wie kriege ich meine Sünde wieder los? Wie komme ich aus dem Totenreich wieder heraus? Das ist meine Frage. Das ist zuerst eine Frage Gottes. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Schöpfung zu erlösen und aus den Fängen Satans und den Tod des Todes zu befreien. Und dazu hat er seinen Sohn gesandt, mit dem Ziel, die Sünde aus der Welt hinauszuschaffen, den Tod zunichte zu machen und das Werk Satans zu zerstören. Nun kommen wir zur Lösung langsam dieser Frage. Da gilt zunächst Römer 6, Vers 7. Denn wer gestorben ist, der ist freigesprochen von der Sünde. Auch das ist eine unglaubliche Aussage. Wenn ein Mensch gestorben ist, dann ist er freigesprochen von der Sünde. Aber trotzdem bleibt die Frage offen, wie kommt die Sünde wieder aus dem Kosmos heraus? Und die zweite Frage, wie kommt der Mensch wieder aus dem Totenreich heraus? Es ist ja so, dass die Sünde geradezu als etwas Körperhaftes in der Bibel angesehen wird. Hiob 4,17, meine Sünde ist zusammengebunden wie in einem Bündel, einem versiegelten Bündel. Ja. Aber in Johannes 1, Vers 29 steht, dass Jesus als das Lamm Gottes kam, um die Sünde aus der Welt hinauszutragen. Die Lösung finden wir in Kolosser 1, Vers 16 und 17. Dort heißt es, denn in ihm, in Christus, nicht durch ihn, in ihm sind alle Dinge geschaffen worden, in Jesus, die in den Himmel und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alle Dinge bestehen zusammen in ihm. Die ganze Schöpfung besteht zusammen in ihm. Und das ist die erstaunliche Tatsache, dass die ganze Schöpfung in ihm, Christus, verborgen ist. Als nun Jesus starb, ist die ganze Schöpfung mitgestorben. In Hebräer 2, Vers 9 steht, dass er für alles den Tod geschmeckt hat. Und in Römer 6, Vers 10 lesen wir, dass das, was er gestorben ist, der Sünde gestorben ist. Und dass dann auch alle gestorben sind. Alles ist gestorben. Somit ist durch den Tod Jesu auch alles freigesprochen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Mit dem Tod Jesu wurde die Sünde getragen und nach Micha 7, Vers 19 abgelegt im Meer, wo es am tiefsten ist. Er hat so seine Aufgabe erfüllt, indem er die Sünde abgeschafft hat und hinabgetragen und abgelegt im Meer, wo es am tiefsten ist. Gott, das ist jetzt der zweite Triumph, Gott hat durch den Tod Jesu, dem Tod und dem Satan, die Anspruchsgrundlage für ihren Besitzanspruch auf Seelen und Materie genommen. Die entsündigten Seelen und ein entsündigter Kosmos gehören nicht mehr Satan, weil eben die Sünde weg ist. Er ist noch der Verwalter, aber Ansprüche kann er keine mehr stellen. Was für ein Triumph Gottes! Er hat nicht nur die Schöpfung zurückgekauft, sondern er hat sie auch zusätzlich noch entsündigt. Auch wenn das noch nicht alles abgelaufen ist durch die Äonen, aber eines Tages ist auch dieses Thema ganz abgearbeitet. Das ist Entmachtung Satans, indem man ihm die Anspruchsgrundlage genommen hat. Durch Jesus ist sogar die Konstellation eingetreten, dass er auch die Sünde Satans, des Todes und der Engelwelt und der Finsternis getragen hat. Auch deren Sünde ist schon gesühnt. In 1. Johannes 2, Vers 2 steht, dass die Sünde Satans ist aufgrund von 1. Johannes 2, Vers 2 ebenfalls zur Abschaffung gekommen. Er ist auch für Satan gestorben. Das hören nicht alle Leute gerne natürlich, das weiß ich, aber er ist auch für ihn gestorben. Jesus hat für alles den Tod geschmeckt. Nichts ist ausgenommen. Und so steht in 2. Korinther 5, Vers 19, nämlich, dass Gott in Christus war, die Welt und den Kosmos mit sich selbst versöhnend ihnen ihre Übertretung nicht zurechnen und hat das Wort der Versöhnung in uns niedergelegt. Das ist unsere Aufgabe jetzt, die Versöhnung zu predigen. Und der Text führt in 2. Korinther fort, 2. Korinther 5, 21, denn den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Er wurde zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das heißt, Jesus wurde am Kreuz zur personifizierten Sünde gemacht. Tiefer und schlimmer und schrecklicher geht es nicht mehr. Als personifizierte Sünde ist er gestorben. Und auch für alle und alles gestorben. Keine Sünde der Welt kann dieses zur Sünde gemacht sein aushebeln. Und dann dürfen wir auch das Ergebnis zur Kenntnis nehmen, Römer 5, 19. Denn gleich wie durch des einen Menschen ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, durch Jesus, die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Das bedeutet einmal, dass alle Geschöpfe, Menschen, aber auch Engel, in die Stellung von Gerechten gebracht werden. Ich zitiere noch einmal Micha 7, Vers 19. Von dort wissen wir, dass die Sünde abgelegt wurde im Meer, wo es am tiefsten ist. Und das geschah auf dem Weg ins Totenreich. Der Vater aber ist nicht auf halbem Weg stehen geblieben. Er hat den Sohn aus dem Totenreich und der Hand des Satans wieder herausgeholt. Und natürlich auch aus der Hand Satans und aus der Macht des Todes. Für Jesus gilt jetzt Römer 14, Vers 9. Hierzu ist Jesus Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche sowohl über Tote als über Lebendige. Bis dann alles vollendet ist, habe es schon gesagt, ist noch ein langer Weg. Jesus oder der Vater hat durch Jesus Christus dem Tod und Satan die Anspruchsgrundlage genommen, dass er Recht auf Menschen hat, wegen der Sünde natürlich, in Jesus für die Sünde gestorben ist. Der dritte Triumph. Jesus hat durch seinen Tod dem Tode die Macht genommen. Er hat diese Mächte entmachtet. Dazu gibt es zwei zentrale Bibelstellen, 2. Timotheus 1, Vers 10. Jetzt aber geoffenbart worden ist die Gnade durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, welcher den Tod zunichte gemacht hat, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat. Durch das Evangelium, das wir verkündigen. Hebräer 2, Vers 14. Wie nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er gleicherweise an denselben teilgenommen, auf dass er durch den Tod den zunichte mache, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Und alle die Befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen sind. Diese Übersetzung nach der nicht revidierten Elberfelder Übersetzung ist nicht ganz korrekt. Denn Tod und Satan sind noch nicht zunichte gemacht. Das geschieht erst im Feuersee. Schlachter und Heinz Schumacher sind präziser. Schlachter übersetzen, daran will ich mich halten, zu 2. Timotheus 2, Vers 10, der dem Tod die Macht genommen hat, nicht zunichte gemacht hat. Und Hebräer 2, 14, damit er durch den Tod außer Wirksamkeit setze, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Und das bewahrheitet sich an uns heute, die wir gläubig geworden sind, dass dem Tod die Macht genommen ist und seine Wirkungsweise und auch dem Satan seine Macht genommen ist, wenn wir mit Jesus leben. Lange sah es nicht danach aus, da wird Jesus gekreuzigt, dann setzt sich das bittere Todesleiden im Totenreich fort, im Hades fort, er war eingeengt und hatte Angst und schrie zum Vater, das können wir im Psalm 88 nachlesen. Aber dann heißt es im Psalm 35, Vers 10, einen Vers, den wir auf Jesus deuten dürfen, der du den Elenden errettest von dem, der stärker ist als er. Und so hat es der Vater dann auch gemacht. Er zog, ach, das muss ich auch noch sagen, und dann hört der Vater seinen Sohn Jesus aus dem Totenreich herausschreien, dann können wir Psalm 18 lesen, der Auferstehungspsalm oder 2. Samuel 22, der gleiche Text. Da heißt es in Psalm 18, Vers 16, Er, der Vater, streckte seine Hand aus der Höhe. Er nahm mich. Er zog mich aus großen Wassern. Das ist der Beginn der Auferstehung. Und jetzt merkte auf einmal die Finsternis, was sie angerichtet hat, dass sie den Unschuldigen getötet hat. Dass sie ihren Anspruch auf ihn verloren hat. Dass sie ihren, ich sage das jetzt von Jesus in Anführungszeichen, dass sie ihren Chef, ihren himmlischen Gott und Herrn getötet hat, der zudem noch der Sohn Gottes war. Judas, der ihn überlieferte, hat es zuerst begriffen, Matthäus 27. Ich habe unschuldiges Blut überliefert, sagte er, und dann erhängt er sich. Da hatten sie geglaubt, sich mit dem Sohn Gottes messen zu können, doch sie haben sich gewaltig verrechnet. Die finsteren Mächte haben nicht einmal mehr durch diese Sache von Golgatha ein Recht auf sich selbst, denn sie haben juristisch gesehen keinen einzigen Ort mehr, der ihnen gehört und wo sie sich aufhalten könnten. Die Auferstehung, das ist der dritte Sieg Gottes über Satan und Tod. Der dritte Triumph, der Sieg Gottes. Und Jesus nimmt bei der Auferstehung dann gleich auch die Schlüssel des Todes und des Hades mit und hat damit einen ständigen freien Zugang zu Tod, zu Sheol oder Totenreich und Hades. Jesus ist jetzt zu Recht der Sieger von Golgatha, der unumschränkte Herrscher. Nachdem der Vater die Wehen des Todes aufgelöst hatte von ihm, Apostelgeschichte 2,24, und er gen Himmel gefahren ist, und danach wurde Jesus dann in seine endgültige Machtposition eingesetzt, und jetzt kann niemand mehr etwas gegen ihn haben und gegen ihn vorgehen. Er hat alle Schwachheit überwunden. Ja, ich lasse jetzt einiges weg, damit wir weiter vorwärts kommen. Wer heute an Jesus glaubt, hat das schon erlebt, dass er aus dem Tod ins Leben gegangen ist, wie Jesus auch, mit ihm auferstanden ist. So steht es in Johannes 5, Vers 24. Der ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Jesus hat Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht, 2. Timotheus 1, Vers 10. Und wir als Gläubige haben das wirkliche Leben ergreifen dürfen. 2. Timotheus 6, Vers 19. Das wirkliche Leben, das Leben aus Gott, das Auferstehungsleben Jesu. Wir wollen nicht nur etwas vom Leben haben, sondern wollen das Leben haben. Dieses Zitat von irgendjemand habe ich aufgeschnappt. Das gefällt mir so gut, dass ich es immer wieder bringe. Wir wollen das Leben haben, nicht etwas vom Leben haben. So schön das auch sein mag, wenn man etwas vom Leben hat. Diese Erlösungstaten, diesen Sieg Jesu von Golgatha dürfen wir ständig in unserem Glaubensleben erfahren und verkündigen, bis Jesus wiederkommt, das tun wir heute auch im Abendmahl, und uns in seine Herrlichkeit holt und uns verwandelt. Der vierte Triumph. Jesus kam zur Abschaffung des Gesetzes und damit des alten Bundes, das Gesetz vom Sinai muss jetzt Platz machen, dem neuen Bund in Gnade und Wahrheit. Und dann kam Jesus auch zur Erfüllung des Gesetzes, aber nicht nur zur Auflösung desselben. Abschaffung ist etwas anderes als Auflösung. Er sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Und das hat er auch getan. Jesus ist der Inhalt des Gesetzes, das Ziel des Gesetzes. Es wird übersetzt, das endige Übersetzen des Gesetzes ist nicht falsch. Er ist das Ziel des Gesetzes und so war es auch. Nun wollen wir dieses Thema weiter entfallen. Ich gehe davon aus, dass die Leser den Hintergrund des Gesetzes kennen. Wir beginnen damit, dass wir fragen, wie hat Jesus das Gesetz abgeschafft? Wie war das möglich? Wäre das möglich? Durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, das ist ein schöner Vers, den Galaterbrief, den Paulus auf sich bezieht, aber wie ist das wirklich gewesen? Die grundlegende Antwort lautet, das Gesetz oder ein Gesetz gilt für einen Menschen, solange er lebt. Das gilt auch für das Gesetz vom Sinai. Oder wisst ihr nicht, schreibt Paulus in Römer 7, Brüder, dass das Gesetz über einen Menschen herrscht, solange er lebt. In dem Augenblick, wo der Mensch stirbt, gilt das Gesetz nicht mehr. Jesus kam unter Gesetz, Galater 4, Vers 4. Als die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe, geboren unter Gesetz. Als nun Jesus starb, war er frei vom Gesetz, wobei er als Einziger das ganze Gesetz erfüllt hat. Und das hatte Auswirkungen. Beginnen wir mit uns, mit der Gemeinde. Da steht in Galater 2, Vers 19, ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, auf das ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das bedeutet, dass Paulus durch das Gesetz dem Gesetz gestorben ist. Ein Vertrag endet mit dem Tod. Eine Frau, die verheiratet ist und Ehebruch begeht, begeht eine Sünde gegen das Gesetz, arbeitet sie. Aber wenn sie gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz und kann heiraten, wenn sie will, wenn sie gläubig ist, nur im Herrn steht noch mit dabei. Nun sind wir aber mit Christus gekreuzigt worden. Wir sind mit Christus gekreuzigt worden. Und jetzt leben nicht mehr wir, sondern Christus lebt in uns. Der Christus, der für das Gesetz gestorben ist und durchs Gesetz, mit dem sind wir schon gestorben. Paulus und die ganze Leibesgemeinde sind mit Christus gekreuzigt worden. Die ganze Leibesgemeinde ist auch mit ihm gestorben, mit ihm begraben worden und mit ihm auferweckt worden. Ja, sie ist jetzt schon im Geiste droben im Licht. Und ein Gestorbener untersteht nicht mehr dem Gesetz vom Sinai. Genauso wenig wie ein Bürger irgendeines Staates nach seinem Tode noch dessen Gesetzen untersteht. Wer mit Christus gestorben ist, ist freigemacht vom Anspruch des Gesetzes. Des mosaischen Gesetzes. Nun aber muss nochmals die Universalität des Todes Jesu angesprochen werden. Wir haben schon dargelegt, dass die ganze Schöpfung in ihm war. Wenn er gestorben ist, so sind alle mit ihm gestorben. Habe ich schon mal gelesen, glaube ich, diesen Vers, 1. Korinther 15, 22. Denn gleich wie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht. Ganz deutlich sagt das 2. Korinther 5, 14. Denn die Liebe Christi drängt uns, indem wir also geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist. Und somit sind alle gestorben, alle, die in ihm waren. Und das ist die ganze Schöpfung letzten Endes. Hier geht es jetzt nicht mehr um die Leibesgemeinde, sondern um alle Menschen, um alle Nachkommen Adams. Jesus hat alle und alles vom Gesetz befreit, auch die Engel und die Finsternisengel, deren Gesetz zutiefst das Gesetz vom Sinai war. Die haben nämlich ihr eigenes Gesetz vermutlich nur abgeschrieben oder Teile daraus abgeschrieben. Das Gesetz kam durch Anordnung der Engel, Apostelgeschichte 7, 53, im Hintergrund, ich habe es schon gesagt, stand ganz sicherlich ihr eigenes Gesetz. Doch das ist noch nicht alles und kann noch nicht alles sein. Denn Jesus musste auch die Fähigkeit haben, fürs Gesetz zu sterben. Da sagt uns zunächst Galater 4, Vers 4, dass Jesus von einer Frau unter Gesetz geboren worden ist. Dann wurde Jesus am achten Tag geschnitten und damit in den mosaischen Gesetzesbund aufgenommen. Auch das ist noch nicht alles. Jesus hat der Einführung des Gesetzes unter Anordnung der Engel, als noch in der Herrlichkeit und Schöpfer war, zugestimmt und sogar sich ihm untergeordnet, hat sich unter das Gesetz gestellt. Es ist erstaunliche Tatsache, dass Gott, der Vater, der Gott Israels, dem Wunsch oder dem Entscheid seiner Boten, das sind die Engel, nachgekommen ist und sie vollführt hat. Jesaja 44, Vers 26. Und dazu gehört nun einmal das Gesetz, gehört nun einmal das Gesetz auch zu Jesus. Aber die Sache geht noch weiter. Die Bundeslade der Stiftshütte des Tempels stellt Jesus dar. Die Bundeslade stellt Jesus dar. Der Deckel Der Deckel auf ihr wird als Gnadenstuhl und Sühnedeckel bezeichnet, Römer 3,25 und andere. In der Lade befand sich die Grundlage des Gesetzes, die 10 Worte, 5. Mose 4,13. Die beiden Gesetzestafeln mit den 10 Worten, das sind die 10 Gebote, das sind die eigentlich, sind die Zentrale des Gesetzes. Das bedeutet, wenn er die Bundeslade darstellt, das ganze Gesetz war in ihm. Und er hat es erfüllt und erfüllen können wie kein anderer Mensch. Und hier können wir auch verstehen, weil das Gesetz in ihm war und er sich dem Gesetz auch, als er auf der Erde war, unterstellt hat, dass der Gott Israels mitunter solch harte Worte im Alten Testament sprechen konnte, weil das Gesetz auch in ihm war. Es ertrug es in sich wie kein anderer Mensch. Hier können wir auch verstehen lernen, warum, ach, habe ich gerade gesagt, solche Gerichtsworte spricht. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass alles Ziel Gottes seine Gnade und seine Barmherzigkeit sind, die aus seiner großen Liebe entspringen. Als Jesus nun starb, hat er das Gesetz, das in ihm war, mit hinaufgetragen aufs Holz. Denn es war ja in ihm. Die Eingangsstelle bestätigt es. In Kolosser 2, Vers 14 steht nun unser Textwort, dass er die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die wider uns war, aus der Mitte herausgenommen hat, indem er sie ans Kreuz nagelte. Mit ihm oder anheftete. Mit ihm war das Gesetz angeheftet und mit ihm starb es letzten Endes auch. Die Handschrift, was ist das? Das sind die 10 Gebote, die von Hand geschrieben waren. Ich gehe davon aus, dass der Gott Israels diese Handschrift schrieb auf die 2 Tafeln. Elohim heißt dort. Gott beschrieb die 2 Tafeln. Und er stellte sich auch darunter. Diese Feststellung, dass die Handschrift in Satzung gegen uns stand und jetzt aus der Mitte herausgenommen ist, hat eine unglaublich weitreichende Bedeutung. Wir stehen zwar nicht unter Gesetz, das ist richtig, aber die Bedeutung ist eine ganz andere. Diese Handschrift, damit ist das Gesetz gemeint, hat das ganze Heilsgeschehen auf eine Nation, auf Israel fokussiert. Das Heil war sozusagen eingeschlossen in Israel und hat Israel eingeschlossen. Alle anderen waren ausgeschlossen. Das merken wir an der Reaktion der Pharisäer in vielen Stellen. Immer wenn es über Israel hinausging, dann haben sie negativ reagiert. Das Gesetz war ein Zaun um Israel. Jetzt aber durch die Wegnahme der Gesetzeshandschrift, dem Abreißen des Zaunes, war der Weg des Evangeliums zu den Nationen und zu dem ganzen Kosmos frei. Geht hin in den ganzen Kosmos und verkündigt das Evangelium, Markus 16, Vers 15. Noch anders ausgedrückt, das Gesetz hat das Kommen von Gnade und Wahrheit verhindert. Deshalb musste es aus der Mitte weggetan werden. Es wurde am Kreuz angeheftet. Das Gesetz in Satzungen war wieder Gnade und Wahrheit, wieder die Nationen und das Segen Abrahams und das Evangelium zu den Nationen kommen konnte, gegen das Evangelium vom Königreich Gottes, gegen den neuen Bund, gegen den Bund mit Abraham, gegen den neuen Bund und gegen die Leibesgemeinde. Johannes 1,17. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. So ist es. Jetzt sind Gnade und Wahrheit da. Und das erleben wir jeden Tag. Gnade und Wahrheit von unserem Herrn und unserem Gott und Vater in Christus Jesus. Lukas 16,16. Das Gesetz und die Propheten waren, bis auf Johannes, den Täufer natürlich, von da an wird das Königreich Gottes verkündigt. Als nun Jesus starb, ist er durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, weil er für alle und alles den Tod erlitten, alle gestorben sind. Und er hat damit alle, die gestorben sind, vom Gesetz befreit. Denn ich habe es schon mehrfach gesagt, ein Gesetz gilt nur für einen Lebenden, nicht für einen Gestorbenen. Ein Gestorbener ist frei vom Gesetz. Das Gesetz hat nach dem Tod keinen Anspruch mehr auf einen Gestorbenen erheben. Mit dem Tod Jesu ist der Anspruch des Gesetzes erloschen. Wie die Schrift sagt, gilt das zunächst nur für die Glaubenden, also für uns, aber auch die anderen werden folgen. Dass das Gesetz dem Sohne Gottes den Tod brachte, allein diese Tatsache genügt schon, um ein vernichtendes Urteil über die, die das eingefädelt haben, zu fällen und den Irrtum der Engel aufzudecken. Und die Juden haben ihn ja nach dem Gesetz getötet. Johannes 19, 7, die Juden sagten, wir haben ein Gesetz und danach muss er sterben. Und danach ist er auch gestorben. Das Gesetz ist heilig und das Gebot ist heilig und gerecht und gut, so steht es in Römer 7, 12. Doch es hat versagt. Römer 7, 10, und das Gebot, das mir zum Leben gegeben, dasselbe erwies ich mir zum Tod, weil es die Sünde sündiger machte, wie wir an anderer Stelle lesen können. Gott wollte und will den ganzen Reichtum seiner Gnade zeigen, um das zu ermöglichen. Dazu kam das Gesetz und deshalb musste es auch abgeschafft werden. Der fünfte Triumph. Ich kann das Thema Jesus und das Gesetz nicht beenden, ohne auch noch auf den Fluch des Gesetzes und alle Flüche hinzuweisen. Das Gesetz war ein Fluch, aber Jesus hat uns von dem Fluch des Gesetzes befreit. Das ist der fünfte Triumph. Jesus hat uns von dem Fluch des Gesetzes befreit. Warum war er ein Fluch? Weil es nicht einzuhalten war, zur Sünde führte, ja, die Sünde noch sündiger machte und damit zu einer immer größeren Entfremdung von Gott führte. Deshalb war das Gesetz ein Fluch. Letzten Endes zog das Gesetz das Gericht und den Fluch Gottes nach sich bis in seine höchste Steigerungsform. Das können wir nachlesen in 5. Mose 27 und 28, diese beiden Fluchkapitel. Wenn ich die heute lese als junger Mann, habe ich die gelesen mit einer gewissen Informationsbegeisterung, aber heute lese ich die nicht mehr so gerne. Und wenn du nochmals, noch siebenmal stärker wirst du gestraft und nochmals siebenmal stärker. Ja, Jesus ist gekommen, auch diese Dinge abzuschaffen. Jesus trug alle Flüche hinauf ans Kreuz und er trug sie alle am Kreuz. Galater 3,10, denn so viele aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buche des Gesetzes geschrieben steht. Oder Altes Testament, verflucht ist, wer am Holze hängt. Jesus aber, so steht in Galater 3,13, hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Alle Flüche der Welt liegen jetzt auf Jesus. Es gibt keinen Fluch in dieser Welt, der nicht auf Jesus gelegt worden wäre. Wie heißt das fachmännisch? Antizipatorisch schon. Es lag damals schon auf ihm, auch wenn sie noch nicht geschehen sind. Und von dort sind sie nicht mehr rückholbar. Und wie viele Flüche, Verwünschungen und Fluchworte wurden schon geschrieben? Ihre Zahl ist Legion. Ich will hier nicht einen einzigen nennen. Aber dann heißt es einmal, Offenbarung 22, Vers 3, keinerlei Fluch wird mehr sein. Doch nun ist eine große Frage für mich gewesen. Was macht Gott mit all den Flüchen? Legt er sie vielleicht ab im Meer, wo es am tiefsten war? Keinesfalls. Das steht nicht in der Schrift. Aber etwas anderes steht in der Schrift. Gott wandelt Fluch in Segen. Gott wird einmal alle Flüche in Segen verwandeln. Das wird geschehen in den kommenden Äonen. 5. Mose 23,5, Nehemia 13,2, Er wandelte euch Fluch in Segen. Und so wird es auch sein. Ich persönlich meine, jeder Fluch, der je gesprochen wurde, wird einmal von Gott durch den Tod Jesu in Segen verwandelt werden. Für die Gemeinde Jesu gilt das schon heute, was auch Jesus seinen Jüngern aufgetragen hat, nämlich nicht zu fluchen, sondern zu segnen. Paulus schreibt Römer 12, 14, segnet ihr euch verfluchen, segnet und fluchet nicht. Und für Israel heißt es, Zacharja 8, 13, und es wird geschehen, gleich wie ihr Haus Juda und Haus Israel ein Fluch unter den Nationen gewesen seid, also werde ich euch retten und ihr werdet ein Segen sein, fürchtet euch nicht, stärket eure Hände. Ja, uns geht es manches Mal doch auch so, ich sage nicht uns, mir. Ich würde auch manchmal gerne jemanden Fluch nachrufen und sonst noch was Unanständiges. Und dann muss ich mich daran erinnern, segnen musst du, nicht fluchen. Segnen, segnen musst du. Das ist deine Aufgabe. Der sechste Triumph. Jesus ist auch den Elementen des Kosmos gestorben, den Elementen der Welt. Gott macht durch Jesus geradezu eine Generalreinigung von allem Vergänglichen. Nach seinem Tod verlieren sie alle Bedeutung, diese Dinge. Bis der Kosmos dann endgültig im Weltenbrand untergeht, 2. Petrus 3. In Kolosser 2, Vers 20 bis 23 steht, wenn ihr mit Christus den Elementen des Kosmos gestorben seid oder von den Elementen des Kosmos weggestorben seid, was unterwerft euch noch Satzungen, als lebt ihr noch im Kosmos? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht Dinge, welche alle zur Zerstörung bestimmt sind durch den Gebrauch, nach den Geboten und Lehren der Menschen, welche zwar einen Schein von Weisheit haben, in eigenwilligem Gottesdienst aber doch geschehen und in Niedriggesinntheit und in Nichtverschönung des Leibes und nicht in einer gewissen Ehre zur Befriedigung des Fleisches. Der, der das All trägt, in dem das ganze All ist, ist auch für die Elemente des Kosmos gestorben. Und in der Auferweckung Jesus sind auch wir mit ihm auferweckt worden. Jetzt hat die Bindung an diesen Kosmos aufgehört und an die kosmischen Kräfte. Jetzt heißt es für uns in nach Kolosser 3, Vers 2, sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Da gibt es ganz kluge Menschen, die meinen, sie müssten sagen, unser Evangelium sei ein kosmisches Evangelium. Wenn ich so etwas höre, muss ich sagen, wisst ihr nicht, was Besseres zu reden. Wir haben ein himmlisches Evangelium, das verkündigen wir im Kosmos. Aber wir haben doch kein kosmisches Evangelium. Das sind die Elemente des Kosmos. Das ist kosmisches Evangelium, das stimmt. Was sind die Elemente des Kosmos? Dazu gehört zuallererst das Gesetz. Es wurde von den Engeln für den Kosmos gegeben. Wir aber stehen nicht unter Gesetz. Dann gehören zu den Elementen des Kosmos alle die Bestimmungen, die die Kosmokratoren und Weltbeherrscher der Finsternis in ihre Religion hineingelegt haben. Da gibt es heilige Haine und heilige Götterberge, da gibt es heilige Kühe und sogar heilige Ratten, da gibt es in nicht-protestantischen Kirchen heilige Orden, die nur dem Priester vorbehalten sind, da gibt es besondere Gewänder und Handlungen, die ebenfalls nur diese Personen tragen und tragen dürfen, ausführen dürfen. Dazu gehört auch zum Beispiel im Abendmahl, dass einer nur den Wein trinken darf und die anderen nicht. Das ist auch für mich Element des Kosmos. Da kommen Menschen in die Grabeskirche in Jerusalem und küssen den Stein, auf dem angeblich Jesus in seinem Tode lag. Da küssen tiefgläubige Menschen vieler Religionen die bronzenen oder steinernen Füßen eines Heiligen und erflehen von ihm irgendwelche Hilfe. Das sind Elemente des Kosmos. Nein, wir gehören in diesen Dingen nicht zu diesem Kosmos, denn unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Allerdings gilt auch hier Ehre, dem Ehre gebührt. Ich ziehe normalerweise nicht vor einem Nicht-Christen die Schuhe aus, aber einmal war ich irgendwo und da hat einer so einen Religionsgründer, der wurde da eben, hat meine Führung gemacht. Da habe ich gedacht, na, an dem seinem Sarg, ihm zuliebe ziehe ich auch meine Schuhe aus, soll ihm die Ehre geben, dass ich vor ihm die Schuhe, seinen Sarg, die Schuhe ausgezogen habe. Also, wir wir, die Dinge gehören nicht zu uns, aber Ehre, wem Ehre gebührt. Das habe ich damit sagen wollen. Dann waren wir geknechtet unter die Elemente des Kosmos. Durch Jesus sind wir herausgenommen aus diesem Kosmos und aus dieser Schöpfung, losgekauft aus Götterlehren und Philosophie, die gehört auch dazu. Jetzt sind wir eine neue Schöpfung geworden. Alle miteinander, die Christus gehören, wir sind eine neue Schöpfung, herausgenommen aus der alten Schöpfung. Wenn wir auch mit unserem Leibesleben noch hier leben müssen, uns mit unserer Seele, das stimmt. Und da hat Gott keine Rücksicht auf Tempel in Jerusalem genommen, wie er auch keine Rücksicht auf geweihte Kirchen im Zweiten Weltkrieg nahm. Und er wird auch keine Rücksicht auf die Grabeskirche oder sonstige geweihte Gegenstände nehmen, auch nicht auf Reliquien, Bildsäulen, Gebäude aller Religionen. Jesus ist allem Geschaffenen und den dahinterstehenden Mächten gestorben, allen Göttern und allen Götzen, alle sind entmachtet. Jesus wird zu seiner Zeit endgültig seine Macht antreten. Ich komme zum letzten Triumph. Ich komme zum Höhepunkt. So lange müssen Sie da bleiben. Jetzt kommt der Höhepunkt. Absoluter Höhepunkt. Meine ich. Nun haben wir einen langen Gang durch das Erlösungswerk Christi gemacht. Wir haben den Vater begleitet beim Los- und Rückkauf der Schöpfung. Wir haben Jesus begleitet, wie er alle Sünden getragen, hinausgetragen hat. Und damit der Finsternis ihre Anspruchsgrundlage weggenommen hatten. Und haben dann festgestellt, dass Jesus durch seinen Tod dem Tode und dem Satan die Macht genommen hat. Dann haben wir erkennen dürfen, dass Jesus durch das Gesetz gestorben ist und damit das Gesetz außer Kraft gesetzt worden ist und dass er am Kreuz alle Flüche getragen hat. Schließlich ist Jesus auch für die Elemente der Welt gestorben. Das bedeutet, dass der ganze Kosmos von ihm, ich sage es noch einmal, durchgesäubert worden ist und niemand mehr irgendeinen Anspruch gegen ihn erheben kann. Das alles konnte er nur durch seine Auferweckung und der nachfolgenden Auferstehung endgültig besiegeln oder konnte es nur besiegelt werden. Erst danach ist er der Sieger von Golgatha, der heute ist. Und für mich persönlich bleibt noch ein ungeklärter Rest. Ich stelle mich mal jetzt, ich so tue, nein, das kann ich nicht machen. Das könnte zum Beispiel Satan sagen, ich konstruiere das. Lieber Gott, alles ganz schön und gut, alles geschehen, akzeptiere ich, mir gehört auch nichts mehr. Aber etwas gehört mir, die Seele Jesu, die gebe ich nicht her. Das war der Vertrag. Kannst du alles haben, hast du auch alles. Aber die Seele Jesu gebe mir die bald nicht. Das war der Vertrag. Und an dieser Klippe habe ich lange gestanden und gesagt, wie ist das möglich? Gibt es überhaupt so etwas, dass Jesus, dass der Vater ein, doch noch ein Recht hat? Auf das Lösegeld? Die Seele Jesu? Das gibt es tatsächlich. Die Antwort: Satan hat als Lösegeld die Seele Jesu durch einen Mord, durch eine Straftat sich angeeignet, sich an sich gerichtet. Diese Schrift bezeugt es eindeutig. Es ist wohl auch in unserer Rechtsordnung so, dass man, wenn jemand sich einen dinglichen oder schuldrechtlichen Vorteil durch eine Straftat verschafft, der Geschädigte die geforderte Leistung nicht erbringen muss. Das bekannteste Beispiel hierzu ist vielleicht der Versicherungsbetrug, nicht wahr? Da gibt es Versicherungsbetrügereien und Lebensversicherungsbetrügereien, die sind filmreife Sachen, ja? Aber dann muss der Geschädigte nicht leisten. Da ist beispielsweise eine Frau, die eine hohe Lebensversicherung zugunsten ihres Freundes abschließt. Nach geraumer Zeit bringt der Begünstigte seine Freundin um. Kommt das rechtzeitig ans Tageslicht, so muss die Versicherung nicht bezahlen. Das sehe ich es wenigstens. Wird das später bekannt, so kann die Versicherung den ausgezahlten Betrag zurückfordern. So auch bei Gott. Machen wir jetzt kein deutsches Recht, sondern machen wir Bibel. Jesus sagt es selbst. Er spricht dieses Thema im Gleichnis von den bösen Weingärtnern an. Wir finden das in Matthäus 21. Der Text lautet dort, Vers 37. Zuletzt aber sandte der Vater seinen Sohn zu ihnen, den Weingärtnern, indem er sagte, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, dieser ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie nahmen ihn, warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Die bösen Weingärtner sind vordergründig die hohen Priester und Pharisäer, aber auch die Schriftgelehrten. In Wirklichkeit geht es um die dahinterstehenden Finsternismächte. Und nun die Reaktion des Vaters, des Herrn des Weinbergs. Matthäus 21, ab Vers 40. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Weingärtnern tun? Sie sagen zu ihm, er wird jene Übeltäter übel umbringen und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verdingen, die ihm die Früchte abgeben zu ihrer Zeit. Und in Markus 12, 8 steht, deutlich und macht Lukas 20, 15, dass sie den Sohn töteten. Sie haben den Sohn getötet und zum Weinberg hinausgeschmissen. Jetzt steht Gott endgültig das Recht zu, dass er den Weinberg, das in Jerusalem und Israel sowie der ganze Kosmos, den der Satan durch die Sünde geraubt hat, wieder zurückfordert. Und dann hat er natürlich durch dieses Recht auch den Sohn zurückgeholt, was durch die Auferweckung und Auferstehung Jesu geschah. Und Jesus, ich habe es schon einmal gesagt, nahm gleich die Schlüssel des Todes und des Hades mit und jetzt ist er unumschränkter Herrscher des Alls. Satan hat durch eine Straftat sich das Lösegeld ergaunert, sage ich mal, oder besorgt. Und jetzt hat der Vater das Recht, die Seele Jesu zurückzufordern, das Lösegeld zurückzufordern. Aber noch nicht genug. Da gibt es noch einige sehr spannende Ergänzungen. Im Gesetz gibt es die Regelung des Bluträchers oder Löser des Blutes, heißt es wörtlich. Des Bluträchers. Das finden wir in 4. Mose 35, Vers 9 bis 44. Wer einen Menschen aus Versehen tötet, kann in eine der Zufluchtsstädte fliehen. Können Sie nachlesen im 4. Buch Mose. Wenn aber jemand mit Absicht einen Menschen tötet, so ist er ein Mörder, 4. Mose 35, Vers 16. Der Bluträcher soll den Mörder töten, wo er ihn antrifft. So steht dort. Diese Aussage ist auch auf Satan anwendbar, denn er kannte das Gesetz. Gott ist der Bluträcher seines Sohnes, der nächste Verwandte. So steht es auch im Gesetz. Eigentlich der Löser des Blutes, der die Schuld durch das von ihm vollzogene Todesurteil löst, das heißt tilgt. Der Satan ist ein Mörder. Er hat keine Möglichkeit mehr, irgendwo hinzufliehen. Er muss getötet werden. Sein Tod ist der Feuersee auf der neuen Erde, der sogenannte zweite Tod. Das ist der Todesort des Satans und des Todes und anderer. Noch etwas ist zu beachten. 4. Mose 5, Vers 7. Dort lesen wir etwas über Menschen, die eine Untreue gegen Jahwe, den Gott Israels, begehen und sich gegen ihn verschulden. Sie sollen ihre Sünde bekennen, das Veruntreute erstatten und ein Fünftel hinzufügen. Schuld bekennen, das fällt dem Satan bis heute schwer, aber erstatten musste er schon. Er musste schon die Seele Jesu herausgeben. Und dann müsste er noch ein Fünftel hinzufügen. Auch diese Regelung kannte Satan, sie ist auch auf ihn anwendbar. Satan hat dem lebendigen Gott durch den Sündenfall, durch den Betrug an Adam und Eva, die ganze Schöpfung geraubt. Er hat sich durch die Sünde veruntreut. Er hat sie geraubt, aber noch nicht zurückgegeben. Und seine Sünde hat er auch noch nicht bekannt. Doch das göttliche Urteil ist längst gefällt, dass er sie zurückgeben muss. Dann müsste er nach der Rückgabe noch ein Fünftel hinzufügen. Doch wie soll er das machen? Ihm gehört er nichts mehr. 4. Mose 5, Vers 6 und 7, der Text. Rede zu den Kindern Israel. Wenn ein Mann oder ein Weib irgendeine von allen Sünden der Menschen tut, sodass sie eine Untreue gegen Jahwe begehen, so sollen sie ihre Sünde bekennen, die sie getan haben, und er, der Täter, soll seine Schuld erstatten und nach ihrer vollen Summe und soll noch ein Fünftel hinzufügen und es dem geben, welchem er, an dem er sich verschuldet hat. Wir können das, so bin ich der Meinung, auf Satan anwenden, aber er kann kein Fünftel seiner Untreue hinzufügen. So bleibt ihm dem Satanas in den Zeiten der Zurechtbringung, Hebräer 9, Vers 10, der Diotosis, den Zeiten, wo alles wieder richtig gestellt wird, nichts anderes übrig, als sich dem lebendigen Gott und seinem Sohn Jesus Christus als Sklave zur Verfügung zu stellen. Er hat nur noch sich selbst. Der Satan ist plötzlich einer Schuld gegen Gott. Als Sklave unterstellen, das habe ich. Das können wir ableiten aus der Josefs Geschichte. Sie mussten immer ein Fünftel in der guten Ernte dem Pharao geben. Und als dann die Hungersnot kam, haben sie nichts mehr gehabt. Da waren sie ganz von der Gnade des Pharao abhängig. Und er hat sie dann versorgt. Vorher haben sie aber ein Fünftel an ihn geben müssen. Dieses Fünftel, die Zahl 5, ist nichts anderes als die Gnade. Auch Satan braucht jetzt die Gnade, er hat dieses Fünftel einfach nicht. Wird er einmal wirklich seine Schuld bekennen, dann kann uns die Geschichte von Nebukadnezar ein Vorbild sein und eine Hilfe. Denn Nebukadnezar ist ein Bild auf Satan. Nachdem er eine Gerichtsperiode von 7 Zeiten durchlebt hat, bekennt er Daniel 4,34, der letzte Vers im 4. Kapitel des Propheten Daniel. An dem Tage nach den 7 Gerichtszeiten erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, Nebukadnezar, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Königreich von Geschlecht zu Geschlecht wird. Aber noch etwas erhielt Nebukadnezar, Daniel 4,36, ach, gibt es doch noch 2 Verse. Zur selben Zeit kam mir mein Verstand wieder und zur Ehre meines Königtums kam meine Herrlichkeit und mein Glanz wieder und ausnehmende Größe wurden mir zugefügt. Wen Gott zurechtbringt, der wird mit größerer Herrlichkeit gefüllt, geehrt. Und dann gibt es doch noch ein Vers 37, dort in Kapitel 4 im Daniel. Nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege Recht sind und der zu erniedrigen vermag, die in Hoffart wandeln. Das ist das Bild auf Satan. So endet seine Rede. Danach kommt Kapitel 5 in Daniel, da kommt etwas anderes. So werden einmal die erniedrigte und zurechtgebrachte Schöpfung und der erniedrigte und zurechtgebrachte Satan sprechen. Das Fünftel, das er geben soll, wird ihm verwandelt in Gnade Gottes, der auch er empfangen wird. Denn die Zahl 5 ist die Zahl der Gnade in der Schrift. Der Triumph Gottes ist perfekt. Die Weisheit Gottes ist größer als alle Weisheit der Engel, der gefallenen Engel und der Menschen. Am Ende werden ihn alle loben, wie die Psalmen 148 und 150 verdeutlichen. Nachdem seine Gnade durch alle Äonen hindurch zum Ziel gekommen ist, Psalm 136, 20 Mal mindestens steht dort, vielleicht auch 26, weiß nicht mehr auswendig. Denn dank sei ihm, Hodu, das ist ein Hodu-Psalm, dank sei ihm, denn seine Gnade währt ewiglich. Und so wollen wir es auch bekennen. Durch alle Äonen hindurch geschieht seine Gnade und wir rühmen sie heute schon, weil wir sie erlebt haben. Der Herr segne sie und uns. Und jetzt bete ich noch mit uns. Ja, Vater, wir wollen dich anbeten im Namen Jesu und vor dich treten. Immer wieder, wenn wir hineinschauen dürfen in das Geheimnis deines Willens, in das Geheimnis Gottes, wie du längst alles in dir beschlossen hast und wie kein einziges Geschöpf an dich heranreicht, wie du einen geoffenbarten Willen hast, den wir erkennen können, aber einen geheimen Willen, der verborgen ist und den du anwendest, damit du endgültig einmal zu deinem Ziel kommst. Es ist und bleibt etwas Erstaunliches für uns, dass du diese Wege gegangen bist, diese Heilswege. Und doch ist der Tod notwendig gewesen, denn aus dem Tod kommt Leben. Das Weizenkorn muss sterben, damit es Frucht bringt, sonst bringt es keine Frucht. Und so muss auch der Tod gewesen sein, damit letzten Endes du, Herr Jesus, viel Frucht bringst. Das Weizenkorn ist gestorben und bringst viel Frucht. Und du wirst alles heimholen dem Vater. Alles. Alles, was abgefallen ist. Alles wirst du heimholen und verwandeln in deine Herrlichkeit und in größere Herrlichkeit. Und einmal werde ich alles loben, dir alles danken über das, was du getan hast. Wie viele Menschen fluchen heute noch und wie viele erheben ihre Fäuste gegen dich? Wie kann Gott so etwas zulassen? Wie kann Gott so sein? Und du wirst einmal alle beschämen. Und alle werden bekennen müssen, du bist der Christus, du bist der Herr. Gott zur Herrlichkeit, das sagen wir heute schon durch uns. Und das wollen wir jetzt einfach auch noch einmal dir danken und für deine Wege danken, dass wir das erkennen dürfen, dass du uns erwählt hast, herausgerufen aus dieser Welt. Und dann bitten wir auch an dieser Stelle wieder einmal, komm bald, Herr Jesus, und mache du alles neu. Die Schöpfung wartet mit vorgerecktem Halse auf die Offenbarung der Söhne Gottes, und das sind wir. Und du mögest bald dein Werk weiter fortführen. Anbetung sei dir, Vater, im Namen Jesu. Gepriesen sei dein heiliger Name. Amen.